Zwischen Lebkuchen und Pappnase, da werden sich in diesem Winter mal Fähnchen und Kugelschreiber von Parteien finden. Wahlkampf zwischen Weihnachten und Karneval. Denn seit heute steht fest, gewählt wird am 23. Februar. Den Weg frei macht aller Höchstwahrscheinlichkeit der Kanzler mit der Abstimmung über die Vertrauensfrage am 16. Dezember. Adventliche Besinnlichkeit, die darf im politischen Berlin nicht erwartet werden. Schon der Streit um den Wahltermin, der hatte eher Büttenredencharakter. Jeder wirbt jetzt für sich. Noch Kanzler Scholz hält sich für unbesiegbar und cool. Der vielleicht bald Kanzler Merz ist genauso von sich überzeugt. Vor den Neuwahlen. Wer profitiert, wer verliert? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Karl Rudolf Korte ist bei uns, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen und Direktor der NRW School of Governance. Kerstin Münstermann, Mitglied der Chefredaktion der Rheinischen Post und Leiterin des Berliner Parlamentsbüros. Ich begrüße Cornelius Winter, Politikberater und Gründer des Beratungsunternehmens 365 Sherpas und Mitgesellschafter der Hirschen Group. Sigmund Gottlieb, Journalist und ehemaliger Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks. Frau Münstermann, der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Mützenich, hat vorhin im Heute-Journal gesagt, das war eine unwürdige Debatte. Man wollte ja zuerst Neuwahlen im März, das wollte die SPD und der Bundeskanzler. Die CDU wollte dann doch lieber Januar. Jetzt haben wir einen Wahltermin, 23. Februar. Aber was bleibt da von dieser Debatte?
Ja, die war unwürdig, das fand ich auch. Die beschädigt auch Institutionen. Also, dass man dann eine Wahlleiterin irgendwie persönlich verantwortlich macht, wenn die ihren Job tut, fand ich auch schwierig. Ich glaube, da war von vornherein der Wurm drin. Der Kanzler hätte vielleicht besser kein Datum gesagt. Herr Merz, der sich natürlich freut auf vorgezogene Wahlen angesichts der Umfragewerte, hätte vielleicht nicht eine sofortige Vertrauensfrage erstmal öffentlich fordern sollen. Klug wäre gewesen, die beiden hätten sich beraten und hätten, wenn man nicht zusammenkommt, gleich in Schloss Bellevue angerufen beim Bundespräsidenten und gesagt, können Sie uns bitte zum Tee empfangen? Nein, also ich glaube, da wurden, weil die Emotionen auch so hochkochten bei Bundeskanzler Olaf Scholz nach diesem Ampelaus, Lindner-Entlassung und dann wollte er Flöcke einrammen und das ist ihm nicht gelungen. Er ist in dieser Zeit, also ist noch nicht mal eine Woche her, mehrfach von seinem Vorschlag wieder abgerückt. Aber die Union war auch zu schnell. Also da hat man einfach gesagt, nee, Januar, und hat auch nicht noch mal nachgedacht. Deswegen, ich fand es heute gut für alle, dass diese Debatte zumindest beendet ist.
Herr Gottlieb, wie sehen Sie es? Die Union sagt ja, das ist ein Kompromiss, den sie ja jetzt mittragen kann. Also ist das ein guter Kompromiss aus Ihrer Sicht?
Ich glaube ja, das ist ein guter Kompromiss. Wenn man sich vorstellt, dass man ja in den letzten Monaten sich eigentlich fast täglich gefragt hat, wie lange geht das noch mit dieser Koalition, ist jetzt dieser Schnitt in der vergangenen Woche eben das Ende der Ampel. Und jetzt doch relativ schnell eine Einigung auf Neuwahlen ist etwas Positives, das man auch, finde ich mal, in der journalistischen Betrachtung als so etwas Positives definieren sollte. Und es nicht gleich wieder.
Auch der Weg dahin zu dieser Einigung?
Ja, der Weg, der ist natürlich nie ohne irgendwelche Rumpeleien möglich. Ist ja völlig klar, die Positionen sind gegenseitig natürlich verfahren. Aber alles in allem ist das schnell gegangen, ist das gut gegangen. Und ich finde, der 23. Februar ist noch ein Datum, das durchaus gut akzeptabel ist für alle. Also ich würde sagen, ja, gut, endlich, Schnitt. Neuwahl.
Herr Korte, aber es ist ja dann doch noch Zeit. Und bis es eine neue Regierung gibt, wird es ja noch mal länger dauern. Klar. Also wie viel Unsicherheit, Instabilität bedeutet das?
Keine. Erstmal keine. Formal, wir haben keine parlamentslose Zeit, wir haben keine regierungslose Zeit. Das ist durch das Grundgesetz gut geregelt. Man kann auch Gesetze in der Zeit bis zum Wahltag noch mit Mehrheiten organisieren, wenn man eine Mehrheit hinbekommt. Das ist insofern vorgesehen. Wir haben halt keine Maßstäbe, die neueren Datums sind. Vor 40 Jahren gab es einen Auswurf eines Koalitionspartners der FDP. Und vor 20 Jahren gab es ja mit Schröder eine Konstellation, auch über eine Vertrauensfrage vorgezogene Bundestagswahl. Aber die Stabilität des Systems ist gesichert. Und wir hatten auch bei den zurückliegenden Bundestagswahlen über viele Monate keine Gesetzgebung mehr, in dem Sinne, dass da was aktiv noch gelaufen ist, sondern jeder war im Wahlkampfmodus. Auch das ist nicht ungewöhnlich. Also ich finde, es ist hilfreich.
Wir haben keinen Haushalt
Wir haben ein Mehrheitsproblem, aber keine Krise des Parlamentarismus. Und der Haushalt wird gezwölftelt. Das war beim letzten Mal, 17, als es die erste blockierte Regierungsbildung gab, auch als Steinmeier versucht hat, die GroKo noch am Ende hinzubekommen. Da haben auch über Monate auch überlebt. Ich sehe jetzt auch keine Hungerszenarien in NRW oder wo, die dann in der Zeit entstanden sind, als wir über Monate die Zwölfteilung hatten.
Okay, also das ist Stabilität, eigentlich Ruhe. Trotzdem auch nach dieser unwürdigen Debatte in der letzten Woche oder noch nicht mal eine ganze Woche, Herr Winter, was denken Sie, was kriegen wir da für einen Wahlkampf? Also wenn wir auf der einen Seite sagt, Herr Korte, es ist stabil und wird schon laufen, auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich einen sehr schrillen Wahlkampf geben. Oder nicht?
Der hat ja schon begonnen. Ich glaube, das wissen wir spätestens seit vergangenen Sonntag. Und ich denke, das wird ein Wahlkampf, der ungeheuer hart im Schlagabtausch werden wird. Und das finden die gute Debatten befürworten, in der Regel eigentlich auch gut. Es wird ein Wahlkampf, der das Potenzial hat, vor allem ein Schlagabtausch zwischen Merz und Scholz zu werden. Und damit die Chance beinhaltet, dass es tatsächlich im Fokus um die Antworten auf die harten, drängenden Fragen gibt, die sich viele in diesem Land stellen. Und insofern auch die Unterscheidbarkeit sehr deutlich wird. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass es ein Wahlkampf sein muss, der ja nicht nur von den im Bundestag vertretenen Parteien geführt werden soll, sondern der auch in eine Breite der Zivilgesellschaft getragen werden soll, die Zivilgesellschaft sich auch daran beteiligen soll und Wirtschaft und Verbände genauso vertreten sein müssen. Denn die haben ein valides Interesse daran, dass viele dieser Fragen schnell beantwortet werden.
Das Gute an dem Termin ist ja jetzt, dass wir überhaupt einen Wahlkampf haben und sich auch die Kandidaten mal untereinander messen können. Also das, finde ich, gehört schon auch in Deutschland dazu, nicht nur in Amerika. Also dass es Formate gibt, wo die es werden wollen, auch gegeneinander antreten und miteinander debattieren.
Und wir haben ja nicht nur zwei Kanzlerkandidaten.
Wir haben ziemlich viele, ja. Also, wir wissen schon von vieren.
Ja.
Sind's nicht? Also Herr Habeck möchte gerne,
Herr Scholz, Herr Merz. Frau Weidel möchte auch gerne und Frau Wagenknecht denkt noch nach.
Okay, ja, dann.
Nur Herr Gysi hat noch nicht erklärt, dass er Kanzler werden möchte.
Okay, also das, und wird es letztendlich dann hinauslaufen, Frau Münzmann, auf ein Duell Merz-Scholz? Ist das, wird das der Ton sein, der da jetzt gesetzt wird?
Ja, da hat Robert Habeck massiv was dagegen. Also die Kanzlerkandidatur der Grünen ist ja jetzt nicht auf Umfragen gegründet, dass man sagt, die hätten jetzt, stand jetzt Chancen, damit zu reden. Aber deswegen will er das.
Ungefähr, ne?
Genau, aber deswegen hat er das, finde ich, auch als klugen Move. Ich bin dabei. Ich muss auch in diesen Formaten dabei sein. Und die SPD hat ein großes Interesse dran. Das ist so das Letzte, was ihnen bleibt jetzt eigentlich angesichts der Umfragewerte, das auf eine persönliche Auseinandersetzung zwischen, so war ja der Plan, dem Kanzler, dem Amtsinhaber Olaf Scholz und dem Herausforderer Friedrich Merz, bislang ohne Regierungserfahrung. Das war das Szenario der SPD für den Wahlkampf. Hat jetzt etwas gelitten, weil Olaf Scholz der ist, der sozusagen kein Vertrauen mehr genießt als Kanzler, dessen Koalition flöten ging. Trotzdem wird es vor allem die SPD darauf anlegen, das als Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Männern hinzuleiten, wenn es Olaf Scholz denn gelingt, der Kanzlerkandidat zu bleiben bis zum 23. Februar. Da bin ich sicher, wird sich nach den validen Umfragen, die wir so in einer Woche sehen, wie dieses Ampel-Aus denn sich ausgewirkt hat, noch mal eine neue Diskussion einsetzen. Das halte ich für noch nicht ganz gegeben.
Okay. Ja, weil es nicht nur darum geht, zu sagen, in hoher Autosuggestion, ich habe es beim letzten Mal geschafft, ich schaffe diesmal auch die Aufholjagd, sondern weil es darum geht, dass Parteimitglieder auf der Straße für ihn werben müssen und für ihn Plakate kleben. Also die Mobilisierung intern. Macht man das gerne für Scholz jetzt oder macht man das dann eben für Pistorius? Ich meine, man findet irgendwie die Kuriosität, bei der SPD den unbeliebtesten Akteur zu haben und gleichzeitig den beliebtesten. Und man nimmt den unbeliebtesten als Kandidat.
Der von sich überzeugt
ist. Ja, sehr. Und wenn er von sich aus nicht verzichtet, wird er es auch sein und werden und bleiben. Aber in der Partei, darum geht es. Es geht jetzt nicht um Umfragedaten. Es geht darum, wie mobilisiert man eigene Menschen, eigene Leute, viele Stunden zusätzlich einzubringen.
Im Winter.
Im Winter. Und das werden die viel eher machen, wenn sie wissen, sie können der Rettung eine Richtung geben. Und das wäre mit Pistorius natürlich der Fall.
Ich stimme dem zu, aber das ist natürlich schon auch ein Stück Kutzpe, dieses Kanzlers zu sagen, ich versuche es jetzt trotzdem noch einmal gegen alle Umfragen. Ich liege im Augenblick, was weiß ich, bei 14 oder 12, je nach Umfrage, Prozent Zustimmung. Ich versuche es und ich werde dann mit meinen beiden Hauptthemen, so sehe ich das, das eine, ich bin der Kanzler, der einen Krieg verhindert durch Bedachtsamkeit, durch Nachdenklichkeit, durch Diplomatie. Ich bin der Friedenskanzler, der potenzielle. Und ich bin, diese Karte würde natürlich auch spielen, ich bin der Sozialkanzler. Ich werde dafür sorgen, dass von einer unionsmöglichen, potenziellen Unionsregierung unser Sozialstaat, unser Sozialbudget nicht minimiert wird, nicht abgebaut wird. Das werden die beiden, finde ich, Hauptthemen für Scholz sein, mit denen er glaubt, gegen Merz bestehen zu können. Also bei aller, ich sage mal, bei aller Minimalität der Chancen, wie wir sie im Augenblick ihm zuschreiben, das müssen wir sagen.
Mhm. Herr Winter, was denken Sie, wie schätzen Sie die Situation ein? Wird sich die SPD davon überzeugen lassen oder wird sie weiter hinter dem Kanzler stehen? Ist es überhaupt noch möglich, da noch einen neuen Kandidaten jetzt so aufzubauen?
Wir kommen ja erstens sozusagen von der Leistungsbilanz, die Herr Gottlieb eben beschrieben hat. Also da ist, glaube ich, hinreichend Selbstbewusstsein. Das hat man auch, das merkt man auch, hat, glaube ich, auch die Fraktion heute nochmal gemerkt.
Zweitens, die Fraktion hat ihn mit Applaus willkommen
exakt,
geheißen.
Das war ja sozusagen, hatte ja wie was Befreiendes in der Wirkung. Ja. Und das würde ich auch nicht unterschätzen. Und bei aller Nachvollziehbarkeit, dass es natürlich diese Zwischenrufe gibt, wie jetzt zuletzt heute aus der Bürgerschaft in Hamburg, dass es solche Menschen gibt, die sich auch vor dem Hintergrund ihrer eigenen Kandidatur Gedanken machen, mit welchem Spitzenkandidaten Sie das am ehesten erreichen. Ich glaube, das Zeitfenster hat sich eigentlich geschlossen oder ist dabei, sich zu schließen. Und ich glaube nicht, dass eine Kampagne stattfinden wird, die in 4 Wochen nochmal neu zugeschnitten werden kann auf einen neuen Spitzenkandidaten. Deswegen wäre ich da.
Aber die SPD hat ja schon öfter bewiesen, dass man sich bei Treffen an Seen in Brandenburg zum Beispiel
tief in die Augen schauen kann. Absolut.
Ja, also das ist schon
oder in Mannheim durch gute Reden.
Ne? Genau, dass es Dynamiken geben kann, die auch das alles, was Sie jetzt sagen, Kampagnenplanung so über den Haufen werfen und jemanden dann doch davon überzeugen, Platz zu machen. Ja. Ob man Olaf Scholz überzeugen kann, weiß ich auch nicht. Und der Kamala Harris-Moment, auf den man ja eine Zeit lang so gesetzt hatte, also da ist jemand Neues, plötzlich haben wir jetzt gesehen, in den USA hat es nun nicht funktioniert. Trotzdem, ich glaube, der Frust ist schon groß und der muss jetzt liefern, der Kanzler, der muss eine Regierungserklärung abliefern, die begeistert und vor allem auch die eigenen Leute begeistert. Der muss in Talkshows gehen und nicht nur die erste halbe Stunde irgendwie performen, sondern das länger haben. Der muss kämpfen und ich glaube, er muss wirtschaftlich auch kämpfen. Er muss klar machen, mit der SPD kämpfen wir um Industriearbeitsplätze, weil das ist ja das Kernthema. Darüber hat sich die Regierung ja ehrlich gesagt auch zerstritten und ist auseinandergeflogen. Also die Frage, wie helfen wir dieser Wirtschaft? Wie kommt das Gespenst Arbeitslosigkeit wieder weg, das auf einmal wieder da ist?
Aber eine Sache, die ja auffiel, ist bei seiner Rede am Mittwoch als nach dem Ampel aus, dass er auf einmal in einem ganz anderen Ton redete. Viele haben gesagt, das ist die beste Rede. Andere haben gesagt, das war unwürdig für einen Kanzler, dass er so mit Herrn Lindner da persönlich abrechnet. Also Herr Gottlieb, womit rechnen Sie dann da noch mit dem einem schlummernden Kommunikationstalent von Herrn Scholz, was wir noch sehen werden?
Ich kann das nicht sagen. Also Scholz und Kommunikation, das geht ja nun, wie wir schon seit Jahren diskutieren, nicht so richtig zusammen. Es geht eigentlich gar nicht zusammen. Wenn man ihm jetzt neue Rollen zuschreibt oder er sie sich selber zuschreibt, wie jetzt etwa bei Mioska am Sonntag plötzlich in einer etwas bewegteren, menschlicheren Form sich dort zu präsentieren, dann sind auch diese Formen der Kommunikation sind nichts Wahrhaftiges, sondern sie sind etwas Neues, ein neuer Scholz, ein neuer Kommunikator Scholz, aber es ist nicht Scholz. Insofern, glaube ich, sind da seine Möglichkeiten doch weitestgehend begrenzt. Ich möchte gerne noch zu dem Thema Pistorius noch einen Gedanken beitragen. Die Frage ist natürlich, das eine ist die Definition heraus aus der Position Scholz, das andere ist aus der Position Pistorius. Soll der sich jetzt noch wenige Wochen vorher sozusagen etablieren lassen? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, wie es ja im Augenblick aussieht, dass bei einer Wahl er möglicherweise ja der Juniorpartner einer großen Koalition werden wird. Denn das wird Olaf Scholz dann nicht mehr sein. Der wird dann einfach weg sein
deswegen
bei einer solchen
Koalition.
Deswegen ist ja die Frage interessant,
wer kommt denn eigentlich danach? Ja. Pistorius
und das
ist zwar
ja
beliebt,
dann
aber hat kein großes Netzwerk.
Das wäre ja
SPD,
dann die Lösung.
Hat von Wirtschaft nicht viel Ahnung, hat auch wenig Regierungserfahrung verglichen mit Olaf Scholz. Aber die Frage ist ja dann weiter, wenn Olaf Scholz der Kanzlerkandidat wird und er wird es nicht, sondern Friedrich Merz wird Kanzler, große Koalition möglich, wer wird das dann sein? Und dann ist man so bei den anderen Niedersachsen, bei Lars Klingbeil, dem Parteichef, und Hubertus Heil, dem Arbeitsminister.
Aber ich will noch mal den anderen Gedanken, den Sie vorhin ja auch angesprochen hat, noch mal aufgreifen, ob es wirklich, und Frau Münzermann hat es ja auch darauf verwiesen, ob es nur dieses Duellhafte, wir haben ja neue Formate, wir haben eine Kanzlerkandidaten, die alle im Wettbewerb der Unbeliebten eigentlich rangieren bisher, keine Sympathieträger. Und daran kann sich durchaus jetzt was...
Ja, auch die Werte von Merz sind
genau,
auch nicht gut.
Genau, und von Habeck sind sie nach dem Heizungsgesetz waren sie auch nicht gut. Aber die Zeitschiene jetzt ist ja sehr günstig für die Grünen, dass sie einen Parteitag geplant haben jetzt als Einzige, der auch super günstig kommt. Und der Zeitpunkt diszipliniert natürlich eine Partei, so eine Art Robertisierung der Grünen jetzt durchzuführen. Und das wird dann auch funktionieren, dass er zu einem Mitspieler wird, der auch ernst genommen wird. Weil es gibt diese berühmte Merkel-Lücke einer progressiven linken Mitte. Wer spricht die eigentlich an? Und das ist ja das Potenzial, was er sieht. Also aufstiegsorientierte und auch aufbruchsbereite, für die jetzt lösungsorientierte, pragmatische Ansätze angeboten werden. Aber eher links der Mitte. Und da sehe ich nicht das Angriffspotenzial, was Merz bietet, schon gar nicht, aber auch nicht, was die SPD bietet. Und insofern wird er ab dem Wiesbadener Parteitag auch in dieses Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Da bin ich ziemlich sicher. Er hat genauso Nachteile mit seinem Heizungsgesetz wie die anderen. Aber er kann eine ganz bestimmte Klientel abgreifen.
Einen anderen Ton in der Art.
Und wenn man mit 46% rechnet, kann auch eine Zweierkoalition greifen. Und da ist nicht die Anmutung des Alten gut, der GroKo, sondern die Anmutung des Neuen, wenn natürlich das Schwarz-Grün.
Ja, also wenn er vor der SPD sozusagen ein Ergebnis einfährt, dann hat das Friedrich Merz schwerer. Dann muss er auf Markus Söder hören, der sagt, wir haben nur eine Chance. Es geht nur die SPD als Koalitionspartner. Aber das ist ja politisch nicht klug, das auszuschließen vorher.
Das sieht ja Merz ein wenig anders als Söder. Nicht nur ein wenig, sondern ziemlich anders als Söder. Und hält sich ja ganz bewusst in allen Diskussionen eine zweite, priorisieren wir sie mal so, eins ist GroKo und zwei wäre eine grüne Koalition, hält sich diese Option ja offen. Und man muss natürlich bei allen Diskussionen über ein Zusammengehen mit den Grünen immer sagen, die regieren in 11 Bundesländern, regieren die mit.
Klar.
Und in zwei Bundesländern, zwei bedeutenden von den Ministerpräsidenten her, nämlich Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, gut und pragmatisch.
Und Stuttgart auch.
Und Stuttgart natürlich sowieso. Das macht so eine Diskussion natürlich wieder viel, viel offener.
Aber
dass die jetzt natürlich, wenn ich den Gedanken noch anfügen darf, dass die jetzt natürlich in den letzten Jahren in der Bundespolitik für schlechte Schlagzeilen gesorgt haben, das gibt sozusagen den Söders sozusagen die Argumentationshilfe. Ist völlig
aber glauben
klar.
Sie sich, dass Merz dagegenüber, glauben Sie, dass Merz sich dagegen über Söder da durchsetzt dann? Oder wird das
klar,
wird Söder das dann
glaube ich ja. Hat er ja auch mit der Kandidatur
macht
sehr
er.
Eindeutig auf seine Art und Weise.
weiß auch und fühlt auch Söder.
Deswegen will er im Bundestag eine Rede halten, um sich nochmal in Söder Erinnerung ja. zu
nehmen. Söder lenkt davon nach wie vor ab, dass er auf den falschen Koalitionspartner gesetzt hat, ne? auf den er angebunden war.
Ja. Dann plötzlich. Das ist ja letztlich auch eine Führungsfrage. Und ich würde gerne nochmal auf diesen Kommunikationstypus ganz kurz eingehen. Oder diese zwei im Moment. Weil wir sehen ja aus dem Milei-Wahlkampf, aus dem Trump-Wahlkampf, dass wir hier offensichtlich an einem Scheideweg stehen zwischen dem, was früher so die Positivwerte aus Empathie, Fachkompetenz und Sympathie gewesen sind, und der Frage, wird das eigentlich heute ersetzt durch Stärke, Kompromisslosigkeit und das, was man sozusagen starke Führung nennen würde. Und ich glaube schon, da muss man sich jetzt in Deutschland und Europa entscheiden, was ist eigentlich unsere Ableitung aus dem, was wir in den USA und in anderen Teilen der Welt sehen, wie Menschen erfolgreich Wahlkampf bestreiten. Und diese Kommunikationspersönlichkeit, dieses Land muss sich auch mal entscheiden. Also auf der einen Seite wünschen Sie sich einen Kanzler, der mal auf den Tisch haut. Und diese, ich würde sagen, die Energie, die da vergangene Woche im Kanzleramt war, das war eine Rede, die wurde im Land verstanden.
Naja, die war empathisch.
Wurde auch lange vorbereitet.
Die war laut.
Und deswegen, also ich bin sowieso fasziniert über die Diskussion über Teleprompter in diesem Land. Ich halte das kommunikativ für höchst professionell, sowas einzusetzen. Und da hatte ich überhaupt keine Frage, dass das sehr zeitgemäß ist.
Man darf nur nicht in der Mitte sitzen.
Bitte?
Man darf nur nicht in der Mitte sitzen im Publikum, weil man nie
angeschaut
wird. Das ist manche Spontanität.
Aber nur noch mal auf diese Persönlichkeit. Wenn wir uns tatsächlich jetzt diese Mischung aus Besonnenheit und Führungsstärke vorstellen, dann ist es schon die Frage, ob es genau auch das ist, was dann in Teilen auch ankommt, nämlich wenn wir in eine immer unruhiger werdende Welt schauen, wenn Deutschland, Europa und der Rest der Welt sich eigentlich damit beschäftigen, wie sie sich selber positionieren, da hätte diese Mischung durchaus eine Chance zu resonieren. Und interessanterweise ist es ja genau das, was Friedrich Merz von der anderen Seite versucht, unter Kontrolle zu bringen, was ihm in den vergangenen Monaten sehr gut gelungen ist, glaube ich, kann man sagen.
Ich wollte gerade sagen, Friedrich Merz wirkt ja jetzt nicht unbesonnen.
Nein, absolut, die treffen sich da aber an einem sehr interessanten Punkt.
Das ist auch ein guter Punkt, den Sie ja aufmachen, weil schon von der Wahlforschung klar ist, dass das Hauptmotiv durchaus die Problemlösungskompetenz ist. Die ist nicht wegzufegen. Und die unterscheidet. Ja, und die unterscheidet auch von anderen Ländern. Aber gleich danach spielt natürlich Führungs- und Kommunikationsverhalten zunehmend eine große Rolle in einem immer mehr personalisierten Umfeld. Aber mein Beispiel der Unentschiedenheit, und ich glaube, wir kriegen keine Auflösung, ist immer der Wahltag München-Wiesbaden im Herbst vor einem Jahr. War am gleichen Tag beide Volksparteien über 30% erreicht. Der eine sehr heroisch, breitbeinig, Sie kennen das besser, diese Methode dort mit einer Dringlichkeit, alles zu wissen, Masterprogramm. Und der andere hat praktisch in Hessen Achtsamkeitsseminare besucht. Der war praktisch kalkuliert, unauffällig.
Mhm. Und der andere, Boris Rhein, hat aber etwas gemacht, was Friedrich Merz, darauf kommt er immer mal wieder zurück in Gesprächen. Er sagt nämlich, die hessische Lösung, die Boris Rhein gefunden hat, das war nämlich, den langjährigen Koalitionspartner, die Grünen, noch ein bisschen hinzuhalten und dann aber abzuwatschen und zu sagen, mit der SPD habe ich den besten Koalitionsvertrag für uns CDU durchgesetzt, den ich mir habe vorstellen können, und alles ist gut.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon das, was Friedrich Merz auch im Hinterkopf hat.
Ich würde gerne mal auf die Parteien schauen, die da am Rand stehen, nämlich die AfD und auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Also wenn es jetzt so ein Duell Scholz-Merz ist, Scholz-Merz.
Kann ich Habeck ausschließen.
Ja, okay, da diese drei Männer. Profitieren die anderen Parteien, oder ist es dann eher so, dass man sich konzentriert auf diese drei Parteien und dass die da alle von profitieren?
Also im Moment, wir werden die belastbaren Daten abwarten, wenn sich das so ein bisschen zusammengeruckelt hat. Die Dynamik würde ich jetzt nicht unterschätzen. Wir haben auch keine Vergleiche, habe ich vorhin ja gesagt, um zu sagen, was daraus werden kann. Sehe ich, dass der demokratische Raum der Mitte profitiert, sich erweitert, lösungsorientierte, pragmatische Ansätze. Danach haben wir Sehnsucht. als Bürger. Wir wollen wissen, was jetzt für Angebote kommen, warum wir abends so Wutvorräte angesammelt haben. Wer nimmt uns die Wutvorräte? Und zwar auf eine pragmatische Art, das wieder Daseinsvorsorge, Infrastruktur. Da brauchen wir Angebote. Und das kommt ja von den Mitteparteien. Und jeder macht das einzeln wahrscheinlich in einer besonders brillanten Art und Weise. Die Ränder,
aber
über die Ränder reden wir nicht mehr. Das wird gar nicht mehr auftauchen.
Aber das ist ja das Spannende im Augenblick, das, was wir im Moment auch durch Umfragen noch nicht belegen oder widerlegen können. Wie wirkt sich das etwa auf die AfD aus, dass wir hier jetzt doch einen Wahlkampf der starken Mitte, wie Sie eben sagen, haben werden? Bedeutet das, dass die Vernunft der Wähler so weit animiert ist, dass sie sagen, dort, wo ich meinen Protest jetzt deponiert habe bei der AfD, das hört jetzt mal auf, weil ich eine Perspektive sehe, und ich gehe jetzt von meiner Protesthaltung hin zu einer lösungsorientierten Hoffnungshaltung.
Genau.
Und das könnte für mich, ich gebe zu, ist ein Stück Wunschdenken auch dabei, aber vielleicht ist
dann
das...
Dann würden Sie davon ausgehen, dass
die AfD darunter leiden könnte und
die Mitte
davon profitiert. Die Parteien der Mitte, die natürlich durch diese Regierung der letzten 3 Jahre ihren Hang hin zu den extremen Rändern weiter betrieben haben. Das ist ja völlig klar.
Ja. Herr Winter, sehen Sie es ähnlich?
Ich sehe es ähnlich, dass das durchaus auch Anlass für Optimismus ist, darauf zu setzen, dass es erstens eine Debatte von Sachthemen befördert. Und meine These wäre, dass derjenige, den die Wahl gewinnt, der in der Lage ist, die konkretesten Antworten zu geben. Also wir werden uns ja auch nicht vertun in einem Idealbild einer Debatte und eines Wahlkampfes darüber, dass es mangelt an dieser Konkretion. Und das andere ist, dass...
Bei welchem Thema? Wo ist das? Ist es die Wirtschaft letztendlich?
Naja, auch hier Alltag. Abgeleitet aus den USA. Es sind der Alltag, die Kosten, die Mieten,
Natürlich. Die
Lebensmittel, das, was in
Gesundheit,
USA, ne, das Tanken an der Tankstelle,
Pflege, Bürgerkosten. Ich hörte gestern, wie sich 2 Studenten unterhielten und die eine Studentin sagte, ich will einfach, dass der Döner wieder 5 Euro kostet.
Ja, genau.
Da habe ich gedacht, das ist es eigentlich.
Das war
oder?
USA genauso.
Ja. Aber die Idee, dass sich das alles in der Mitte doch irgendwie auflöst, hat ja bei den ostdeutschen Landtagswahlen nicht geklappt, weil man dort ja hinterher festgestellt hat, dass die hohen AfD-Werte nicht nur Protestwähler waren, sondern gefestigt rechtsextreme Positionen abgebildet haben. Das Problem bei den jungen Wählern groß ist. Ich glaube, das Thema innere und äußere Sicherheit, ja, weiß ich nicht, ob Sondersituationen. Das Thema Migration ist jetzt wieder etwas in den Hintergrund gerückt, aber das Thema Sicherheit, das wird die AfD hervorholen und da wird die Union drauf eingehen müssen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich die Mitte stärkt oder ob wir nicht schon so weit sind, auch mit dem Blick auf die USA, dass diese Sehnsucht nach einem, Sie haben es gesagt, also nach einer Führungsfigur vielleicht doch ein bisschen weitergeht als nur nach einer Mitte-Führungsfigur. Und da bietet sich Alice Weidel einfach an. Und auf der anderen Seite bietet sich auch Sarah Wagenknecht an, die von ihr vielleicht gar nicht so weit zu
und
entfernt
das Thema
ist. Interessanterweise zwei
Krieg,
Frauen
Frieden
in dem
ist,
Fall.
Ja, Krieg und Frieden war in Ostdeutschland zum Beispiel sehr wichtig.
Ja. Der Winter wird entscheidend. Wie ist es in der Ukraine? Gibt es neue Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen? Also ich halte das noch nicht für so.
Aber
ich würde es mir wünschen.
Also
aber
mit Verlaub, da bietet sich Frau Weidel an. Also diese These würde ich nicht unterschreiben. Also wer so lange, so intensiv, im Grunde nur jeden Tag aufs Neue in Varianten die Ängste und Sorgen der Menschen im Grunde kultiviert, beackert, bewirtschaftet.
Steht bei
also
Umfragen der, stärker da als die
der
SPD.
Der kann nicht zu einer ernstzunehmenden Führungsfigur in einem Land wie Deutschland werden. Ist mir völlig unbegreiflich, wie man auf diesen
normative
Gedanken kommt.
Position.
Ich finde, das ist eine Ergänzung absolut wert. Ich finde das, was Frau Münzermann sagt, absolut richtig. Ich glaube, es kommt noch eine Komponente hinzu. Und wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, dass dieser Wahltermin, den wir seit heute kennen, sozusagen um die Amtseinführung von Donald Trump liegt. Also, und dass all das, was er in diesen ersten 30 Tagen seiner Amtszeit tun wird, uns wahrscheinlich mehr durcheinander bringen wird, als dass es uns beruhigen wird. Dass dann die Komponente, da jemanden zu haben, der, ich nenne es mal, das Spiel der Mächtigen beherrscht, und der in der Lage ist, mit solchen Menschen wie Donald Trump einen Umgang zu finden, dass das schon ein Argument ist, was dann eher sozusagen in die Mitte mit der Stimme geht, als dass es die Ränder stärkt.
Ja, weil Scholz hatte ja auch Bestwerte als Deeskalierer. Einer, der in den Kriegshinein eine gute Rede gehalten hat, eine grandiose Rede geradezu, uns praktisch auch überführt hat in eine neue Zeit, aus dieser Situation heraus sich mit Wehrhaftigkeit wieder auseinanderzusetzen. Das war sehr markant und er hat auch mitorganisiert in NATO und EU die Gemeinsamkeiten gegen Putin. Da hatte er gute Werte. Insofern, wenn er der Mann ist, der für die Deeskalation gebraucht wird und angesichts dieses Trumpismus, könnte sein, dass deshalb auch Werte für ihn auch zunehmen. Darauf wird er ja auch setzen.
Und er wird dann betonen,
dass Merz keine Erfahrung hat. Genau, das wird dann das Argument sein.
Ja, das geht dann wieder in diese Richtung Friedenskanzler.
Aber dafür wollte er mehr Zeit für diese Erzählung. Ja,
genau. Aber Osten nochmal, finde ich schon, ist eine, ich sehe die Argumente, aber es ist schon eine besondere Situation im Brombeerland. Das ist nicht vergleichbar. Und wir haben die großen urbanen Vielfaltszentren mit den Hauptwählerschaften im Westen. Mhm. Und da haben wir ganz andere Datenlagen, die tendieren nicht automatisch oder nicht so systematisch zur AfD oder zur BSW. Mhm.
Wir haben über die FDP noch gar nicht gesprochen bei unserer Frage, wer verliert. Die FDP ist in der Opposition oder wo wird die sich finden?
Nicht mehr in der Ampel. Das hat Herr Lindner ausgeschlossen. Halte ich auch für mutig. Ob es für Union plus FDP, was er gerne hätte, um Finanzminister zu bleiben, auch das hat er gesagt. Ob es da reichen wird, ist doch fraglich. Aber was man ihm schon zugestehen muss, also vor einer Woche quasi rausgeschmissen, am Tag später die Entlassungsurkunde im Schloss Bellevue, das ist ja alles auch nicht schön, wenn man so wie er sehr ehrgeizig ist und das auch will, auch an diesem Amt schon gehangen hat, im Finanzministerium. Jetzt sozusagen in alle Fernsehsender, in alle Zeitungen zu gehen und zu sagen, ich mache Wahlkampf, also vielleicht bringt es ihm nochmal plus über die 5%-Hürde. Das ist die Hoffnung seiner Partei. Deswegen wird sie auch bis dahin an ihm festhalten.
Aber sie hatten ja die vitalen, urbanen, aufstiegsorientierten Wählerinnen und Wähler. Sie hatten beim letzten Mal alle jungen Wähler auch.
Die FDP und die Grünen
hatten und das hat das Klientel völlig vernachlässigt.
Also 11,6% oder so.
Das sind erzkonservative Wohlstandschauvinisten, die diese Partei am Ende noch wählen. Und er ist als aufgetreten.
Wenn das mehr als 5%
hilft es ja vielleicht. Genau, aber weiß ich nicht, ob 5% am Ende ausreichen, um ihn nochmal anzuerkennen, dass er seine Interpretation nach der letzte verbliebene Grundgesetzverteidiger war. Das war sein Amtsverständnis mit der Schuldenbremse. Ob das für 5%, ob das reicht, kann ich nicht beurteilen.
Das war seine letzte Chance. Wir wussten ja, wie es in der FDP aussah. Ich wusste auch persönlich aus vielen Gesprächen, welcher Druck da auch auf ihn ausgeübt worden ist und welcher Druck aufgebaut wurde. Er hatte im Grunde keine andere Wahl. Die FDP war in dieser Koalition mit Blick auf einen Wahltermin 25 zum Untergang verdammt, nicht mehr im Parlament zu sein. Und deshalb ist er im Grunde mit brennendem Hemd aus dem zweiten Stock ohne Sprungtuch nach unten gesprungen.
Aber er hatte sich den Ausgang eleganter vorgestellt.
Hat Scholz die Dramaturgie abgenommen, überhaupt keine Frage. Aber er hat jetzt, zumindest so sehe ich das, möglicherweise auch in einer gewissen Annäherung an Merz doch die Möglichkeit, das muss nicht in Höhen eines möglichen Koalitionspartners führen, aber er hat die Möglichkeit, wieder die Partei in ein Parlament, in ein neues zu führen. Und sei es mit 5 oder 6
Prozent. Als Wahlkämpfer würde ich ihn auch nie unterschätzen, aber ich kann es mir im Moment sehr schwer vorstellen.
Aber wir haben ja jetzt noch ein paar Wochen bis zur Wahl. Ja. Also wie könnte da das Verhältnis zwischen CDU und FDP dann aussehen, Herr Winter? Was würden Sie denn denen raten, die FDP?
Also ich bin etwas unsicher, auch durch die Äußerung heute, dass die Wahl eigentlich schon entschieden ist. Ich bin mir einfach nicht sicher, was das zum Auftakt eines Wahlkampfs uns sagen soll.
Sie meinen die Lindner-Äußerung?
Genau. Ja. Und deswegen, also sozusagen, wenn man sich doch etwas wünscht, ist es doch sozusagen die Rückkehr der Liberalität in unsere Debatten, dann sind es sicherlich auch die wirtschaftsgebundenen Themen. Und so wie diese Fortschrittskoalition angetreten ist, eine Fortschrittskoalition zu sein, werden wir wahrscheinlich als nächstes sowas wie eine soziale Wirtschaftskoalition brauchen, um diesem Land die richtigen Antworten zu geben. Und da könnte die FDP natürlich eine Rolle spielen. Ich sehe im Moment nur nicht den Raum, der sich strategisch eröffnet, um den mit Themen zu besetzen.
Aber ist dann letztendlich dann auch bei einer neuen Koalition das Thema Schuldenbremse das alles das Thema, was letztendlich alles entscheidet, weil es darum dann geht, Investitionen mit Schulden
genau.
oder eben nicht?
Aber man kann ja,
oder wird man sich einigen, da bin ich ziemlich...
Man kann Notwege aufbauen, man kann neue Fonds aufmachen, gibt viele Umgehungsmöglichkeiten. Man muss nicht gleich
Die Ministerpräsidenten werden einem Kanzler Merz auch Druck machen, denn die sind von der Union ja schon lange dafür. Die haben ja noch eine striktere Schuldenbremse in ihren Länderhaushalten und da wird man Wege finden. Also Christian Lindner hat ja leider zum Schluss die Frage des Liberalismus auf die Frage Schuldenaufnahme, Überschreitungsbeschluss, ja, nein, ein wenig reduziert. Und das ist für eine liberale Demokratie, die unter Druck steht, schon keine gute Idee.
Ja, und wir wissen einfach aus der Wahlforschung, dass eine politische Einsamkeit, wenn die entsteht, immer dazu führt, Extremisten zu wählen. Und die politische Einsamkeit entsteht eben am Ort, wenn Infrastruktur nicht mehr funktioniert. Kein Bus fährt, keine Bank mehr ist, keine Post mehr ist. So der Alltag des Staates nicht mehr sichtbar ist, für den ich eigentlich Steuern zahle. Und deswegen ist jede Cent in die Infrastruktur und Daseinsvorsorge investiert nicht nur etwas, dass es funktioniert, sondern es setzt Qualitätsmaßstäbe für Freiheit. Das sind Freiheitssens. Und diesen Zusammenhang muss man sehen, unabhängig von dem ökonomischen Argument, was ich gar nicht beurteilen kann, spielt der Freiheitsakzent eine große Rolle, jetzt darin zu investieren, um politische Einsamkeit zu minimieren.
Mhm. Frau Münzemann, mit was rechnen Sie denn jetzt in den nächsten Wochen? Gibt es noch Projekte, wo dann auch die CDU und die FDP dieser rot-grünen Minderheitsregierung dann noch helfen werden?
Das war ja der fromme Wunsch des Kanzlers, schon am Mittwoch zu sagen, ich reiche der Union die Hand. Allein Friedrich Merz hat diese Hand ausgeschlagen, was auch daran liegt, muss man auch einfach sagen, weil es Scholz und Merz nicht verstanden haben und in dem Fall trifft den Kanzler, glaube ich, die höhere Schuld, miteinander auszukommen in dieser Legislatur. Also zwischen diese beiden Männer können nicht
Egos
miteinander. und Merz fühlte sich da mehrfach auch missverstanden. Der hat dann wiederum aus persönlichen Gesprächen zitiert, da war Scholz sauer. Also das ist eine lange Geschichte von Missverständnissen. Friedrich Merz hat das heute sehr klar gesagt. Er hat gesagt, also bevor die Vertrauensfrage nicht beantwortet wurde, also negativ beantwortet wurde, werden wir, also wir Union, gar nichts beschließen. Was natürlich stattfinden wird in den nächsten Wochen, sind Gespräche unter den Fraktionen und Sachen wie der Schutz des Bundesverfassungsgerichts. Da will man sich einigen. Das wird funktionieren. Ich glaube auch, dass der Nachtragshaushalt für 25 haben wir nicht, aber der wird beschlossen. Es gibt so ein paar kleinere Änderungen, Verlängerungen von auch Sicherheitsgesetzen, wo die Union sicher mitgehen wird. Aber die Idee, die Scholz vielleicht hatte, also sein Rentenpaket, was ja für die SPD schon so ein Herzensthema ist, durchzubekommen, wird nicht möglich sein mit der Union. Warum sollte sie auch? Also muss man jetzt auch mal sagen, Thema Kindergelderhöhung, ja, da auf Gelderhöhungen können sich immer viele einigen. Vielleicht trifft man sich da noch mal. Aber viel wird da nicht mehr passieren.
Und wenn es denn so ist, dass dann in der letzten Sitzungswoche dieses Jahres, also in der Woche um den 16. Dezember, alle diese Gesetze dem Bundestag passieren sollen, dann ist ja auch vollkommen klar, dass diese Gespräche, die Frau Münzemann erwähnt, bis dahin geführt werden müssen. Und zwar nicht nur zwischen den Koalitionen und Parteien und Ministerien, sondern auch der Diskurs und der Dialog mit den Verbänden und den Wirtschaftsvertretern natürlich in dem Sinne ernsthaft noch mal geführt werden will, jenseits von diesen inszenierten Veranstaltungen der vergangenen Wochen, um die Sachthemen, die da drin stecken, und das Thema kalte Progression ist ja nur eines davon, aber eben auch sachgerecht zu beantworten.
Ich meine, das, was am 1. Januar wirken soll, muss in der letzten Woche beschlossen werden. Alles andere kann aber auch danach beschlossen werden. Das habe ich am Anfang noch mal gesagt. Das Parlament löst sich ja nicht auf. Es ist, wenn man eine Mehrheit findet, in der Lage, weiter Gesetze zu organisieren und mit Mehrheiten auch zu entscheiden.
Und Merz wird sich natürlich genau überlegen, wie weit wird er da gemeinsame Sache mit Scholz machen. Denn dass ein solches Gesetzesvorhaben oder mehrere, dass die natürlich zunächst auf Scholz einzahlen in einem Wahlkampf, dass man sagen kann, guck mal, das haben wir noch geschafft. Sogar die Union hat uns da geholfen. Das ist klar und das weiß Merz. Und deshalb wird er da auch ganz klar seine Grenzen ziehen.
Wobei ich glaube, rein kommunikativ ist es nicht egal. Fürs Land ist es nicht egal. Kommunikativ könnte man aber sagen, dass Scholz sagen kann, er hat es versucht oder sogar geschafft, sozusagen einige dieser Themen noch durchzubringen. Das könnte man durchaus als Vorteil
auch noch verkaufen.
Ja, wenn er einen Rentenwahlkampf führen will, ist es gut, wenn es immer keine Mehrheit hinbekommt.
Ja, aber für die Wirtschaft wäre es schon sehr, sehr interessant, ob da
natürlich,
noch Mehrheiten für Hilfen möglich sind.
Ja.
Also da, finde ich, muss man sich auch, da können alle nur ein Interesse dran haben.
Mhm. Wie lange wird es denn dauern? Herr Korte, Sie haben ja gesagt, wir müssen uns keine Sorgen machen, aber die nächsten Wochen ist alles gut. Aber wie lange wird es nach...
Sehr verkürzt. Nur formalisiert, auf den Prozess habe ich mich bezogen, nicht auf die Inhalte.
Ja, okay. Wie lange wird es denn dauern, bis es wirklich eine handlungsfähige Regierung gibt und vielleicht etwas, dass man das Gefühl hat, es geht wieder was voran im Land, weil genau das Gefühl haben die Leute ja im Moment nicht.
Ich schließe nicht aus, dass eine Zweierkoalition möglich sein wird, durch einen hohen Anteil von Sonstigen. Und dann reichen am Ende vielleicht 44 bis 46 Prozent reichen vielleicht am Ende aus für eine Zweierkoalition. Okay. Und die einigen sich immer eher als drei. So dass man das schon vergleichen kann, auch mit den Ländern. Jeder Ministerpräsident sagt, zu dritt ist viel schwerer, alles auszuhandeln als zu zweit. Das kann dann in gewohnten Bahnen relativ zügig gehen. Ich sehe da eigentlich kein großes Problem.
Und deshalb,
wir sind als dann natürlich Zuschauer erstmal, weil niemand wird, außer die AfD auszuschließen und BSW auszuschließen, wissen und sagen können, wer mit wem koaliert. Wir sind dann bei der Regierungsbildung traditionell Zuschauer.
Und deshalb wäre ja auch unter einer solchen mathematischen Vorgabe, wie Sie sie jetzt gemacht haben, 44%, wäre ja auch tatsächlich ein reines bürgerliches Bündnis nicht ganz von der Hand zu weisen mit der FDP und mit der Union. Wir hatten vorhin im Vorgespräch
mal... Jetzt sagen Sie, Grüne und SPD sind nicht
also
bürgerlich.
Das ist jetzt eine sehr verkürzte... Wieso sind die nicht bürgerlich, die anderen? Also es wird eine Mittelmehrheit geben.
Originär.
Eine klare Mittelmehrheit.
Ja. Also Sie meinen Union und FDP?
So ist es.
Ja.
Genau.
Okay. Also davon reden Sie aus. Jetzt wird morgen Olaf Scholz eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben und dann wird auch Markus Söder ja zum ersten Mal im Bundestag reden. Da sind alle so irgendwie als richtig aufgeregt. Also es ist ja gespannt. Nein. Warum ist es eigentlich so spannend, Frau Münster?
Bei Markus Söder, ob man ihn mag oder ob man ihn nicht mag, ist einfach immer eine Bereicherung, so würde ich es nennen, des politischen Raums. Und dass er den jetzt ausgerechnet schon von Bayern nach Berlin verlegt, wird auch wieder Spekulationen anheizen, ob sein Platz nun doch in Bayern ist, wie er jetzt wieder betont, oder ob er doch nach Berlin gehen will. Auf jeden Fall wird er diese Bühne nutzen und was er will, er steht zurzeit glänzend da in Bayern in Umfragen, also die CSU steht glänzend da. Und er will auf jeden Fall, und da kann er noch so viel Freundschaft mit Friedrich Merz betonen, ganz viel mitreden, wenn es um Koalitionen gehen wird. Und er ist vielleicht auch der dann Robert Habeck vielleicht verhindert, nicht als Kanzler, sondern als Vizekanzler. Man wird sehen. Aber dass er die Bühne sucht, ist interessant. Und er wird Friedrich Merz, klar, die kämpfen jetzt gemeinsam. Friedrich Merz ist der Kanzlerkandidat gesetzt. Aber Markus Söder wird es ihm nicht leicht machen. Das kann er gar nicht.
Ja, jetzt fragen wir den Bayern hier in der Runde her.
Nein, aber er definiert jetzt das Gewicht der CSU in einem künftigen Wahlkampf und in einer möglichen künftigen Regierung. Das ist völlig klar und Sie sagen es zu Recht. Im Moment hat er mit über 42%, 42% glänzende Umfragewerte in Bayern. Die haben sich sehr schnell eigentlich entwickelt. Und da zeigt sich auch, dass die AfD durchaus ihre Grenzen findet. Und wir haben ja dann auch noch die Freien Wähler. Trotz dieser Konkurrenz hat er diese 42%. Und das einzubringen in eine Regierungsdebatte kann der Union ja eigentlich nur nutzen. Jetzt mal ganz abgesehen von Eitelkeitswerten, die würde ich jetzt aber gar nicht in den Mittelpunkt stellen, auch aber wenn sie immer eine Rolle spielen.
Aber Sie glauben schon, dass Herr Merz Herrn Söder da im Griff hat?
Ja, absolut. Das, wie Herr Korte vorhin sagte, das hat er ja oft und mehrmals unter Beweis gestellt, Merz, dass er das hat und dass er das kann. Und dass Söder an Merz durchaus sich die Zähne ausbeißen
kann. Das ist auch der Preis der Aushandlungen, den beide für die Kandidatur mit Sicherheit besprochen haben. Dass er sich in die Koalitionsbildung, in die Programmatik des Wahlkampfes sehr intensiv einbringt. Das ist das, was er zu Recht eingefordert hat. Und das musste er wahrscheinlich Merz auch zugeben.
Eigentlich müsste man unsere Runde morgen noch mal wiederholen, weil natürlich idealerweise bekommen wir einen Vorgeschmack auf das, was dann den Wahlkampf prägen wird und auch wie der Wahlkampf geprägt werden wird, weil im Bundestag gibt es ja auch keine Teleprompter. Insofern, da gilt das gesprochene Wort im wahrsten Sinne des Wortes.
Und aber Söder hat geprägt, der Süden vergisst nicht. Und das meinte er in Richtung Robert Habeck, von dem er sich einfach als Bundesland in diesen ganzen Wirtschaftsentscheidungen immer zurückgesetzt sieht. Also ich bin sehr gespannt. Der Süden vergisst nicht, fand ich schon eine sehr klare Ansage.
Ja, und man muss auch sagen, ein Teil des Erfolges von Merz ist natürlich auch sein starkes rhetorisches Talent, das er hat. Also keine Frage. Das hat ihn in der direkten Auseinandersetzung mit Scholz natürlich sehr weit nach vorne gebracht. Ja. Das ist überhaupt keine Frage.
Wenn Sie jetzt eine Prognose abgeben würden oder wetten müssten, wer wird gewinnen bei dieser Bundestagswahl am 23. Februar?
Ja, also das ist immer schwierig. Und das ist ja das Tolle. Demokratie ist eine Wahlentscheidung, die bis 18 Uhr am Wahltag nicht feststeht. Die Umfragen sprechen für Friedrich Merz. Das merkt er, das merkt Olaf Scholz. Ich glaube, man darf den Wahlkämpfer Olaf Scholz nicht unterschätzen. Also der hat da schon auch Lust drauf, trotz allem. Er hat, glaube ich, mehr Lust auf Wahlkampf als auf Christian Lindner. Das hat er ziemlich klar gemacht und das hat er auch deutlich ausgedrückt. Wenn er so weitermacht, gibt es vielleicht den Hauch einer Chance für die SPD, noch irgendwie vorbeizuziehen. Ja, bei Robert Habeck, ich glaube auch, der wird noch ein Momentum erleben, aber das wird ihn dann eher noch also auf den zweiten Platz vielleicht katapultieren. Ich glaube, einen Kanzler Habeck sehen wir eher nicht.
Mhm. Herr Winter, vielleicht Sie noch kurz.
Um in dem Bild zu bleiben, wenn wir dem so viel positives Potenzial geben, was in der Mitte stattfinden wird am Wahlkampf, ich glaube schon, dass man sagen kann, die Mitte kann davon am meisten profitieren. Ja. Und das wäre eine große Errungenschaft für unser Land. Und auch für unseren Glauben an die parlamentarische Demokratie und dass Wahlkämpfe nicht nur sozusagen dann stattfinden, wenn es um einen Wahltermin geht, sondern dass sich eine Regierung natürlich auch in ihrem Handeln so verpflichtet fühlt, dass sie eine Strecke besteht.
Bestätigt unseren europäischen Sonderweg, was Sicherheitsdeutsche wählen. Mittig, moderat, mittelmäßig.
Okay, mittelmäßig. Das ist aber nicht so nett.
Mitte profitiert. Es gibt
in populistischen Zeiten keine Nachteil.
Die Mitte profitiert. Es gibt, wenn ich jetzt priorisieren sollte, aus der Sicht von heute, immer nur aus der Sicht von heute, ist für mich die wahrscheinlichste Variante im Augenblick die Große Koalition.
Okay,
und damit ich schließe auch, um es noch mal deutlicher zu sagen,
wir sind am Ende dieser
Union
Sendung,
Herr, und FDP
nicht aus. Okay, Herr Görlitz, vielen Dank. Vielen Dank für diese Diskussion. Und wir diskutieren natürlich morgen nach der Regierungserklärung Regierung ohne Mehrheit. Wer führt Deutschland aus der Krise? Dann haben wir Vertreter aus verschiedenen Parteien hier. Und dann haben wir die politische Debatte. Also seien Sie gern wieder dabei. Jetzt geht es weiter mit Phoenix der Tag und meinem Kollegen Hans-Werner Fittgau. Tschüss.